Dann dürfen wir den Herrn Dr. Raphael Schmidt ankündigen, der Ihnen heute einen Überblick geben wird über den Grauen Star, Indikation, Verfahren und Implantate sowie die Nachsorge werden dargestellt. Bitte, Raphael.
Ja, guten Abend. Danke, Stefan, für die netten Worte. Ich darf, wie gesagt, über den Grauen Star und die Operation des Grauen Stars erzählen. Es ist so, die WHO schätzt, dass weltweit ca. 65 Millionen Menschen aufgrund eines Grauen Stars hochgradig sehbehindert oder sogar erblindet sind. Ist weltweit gesehen eine der häufigsten Ursachen für eine Erblindung. Die Prävalenz nimmt deutlich mit dem Alter zu, von so ca. 4% bei den ca. 60-Jährigen bis auf über 90% bei den 80-Jährigen und Älteren. In Österreich wurden 2022 über 100.000 Kataraktoperationen durchgeführt und der allergrößte Teil davon, nämlich 94.000 tagesklinisch. Und in der Klinik Kitzingen ist vorher schon gesagt worden, letztes Jahr haben wir knapp über 3.600 Katarakte operiert. Da noch einmal ein kurzer Überblick über die relevante Anatomie. Also das Auge wird nach vorne hin von der durchsichtigen Hornhaut begrenzt. Dahinter liegt dann die Iris und dahinter die Linse. Und die Linsentrübung, das ist einfach der Katarakt, der graue Star. Den kann man ganz grob in zwei verschiedene Formen unterteilen, nämlich einerseits die angeborene Form. Das ist ganz typisch im Rahmen von diversen syndromalen Erkrankungen oder so prototypisch wäre auch als Beispiel eine Röteninfektion der Mutter während der Schwangerschaft. Hoppla. Und dann gibt es eben die große Gruppe oder die große Anzahl der erworbenen Katarakte. Und da sind einerseits einmal das Lebensalter, UV-Licht und Rauchen, Risikofaktoren, aber auch sekundär können Katarakte entstehen oder begünstigt werden, zum Beispiel durch Erkrankungen wie Diabetes mellitus, durch Medikamenteneinnahmen, da ist allen voran das Cortison natürlich zu nennen. Traumata können Katarakte auslösen, da werden so prototypische Verletzungen der Ball oder die Faust aufs Auge, also stumpfe Bulbustraumata. Und auch wir können dafür verantwortlich sein, also iatrogene Ursachen wie zum Beispiel eine Vitrektomie, wenn die durchgeführt wird, kann das auch dazu führen, dass rascher ein grauer Star sich entwickelt. Wie merken die Patienten das? Also durch eine Sehverschlechterung, ganz grob gesagt, die sich zusammensetzt aus einer verminderten Sehschärfe, einem reduzierten Kontrastsehen und einer erhöhten Blendungsempfindlichkeit in unterschiedlichen Ausprägungen. Das ist jetzt so eine Illustration von Wikipedia, wie sowas wahrgenommen werden könnte. Ich habe Ihnen da mitgebracht so ein Grading-Schema, wo es jetzt aber eigentlich nur um die Bilder geht, wie so eine Entwicklung ausschauen könnte von einer noch sehr klaren Linse, dann bis hin zu einer schon sehr dichten und bräunlichen Katarakt. Also da geht schon deutlich weniger Licht durch als da oben noch. Das sind auch so ein paar Beispielbilder, wie verschieden sich klinisch so eine Katarakt präsentieren kann. Je nachdem, wo oder welche Teile der Linse betroffen und getrübt sind, kann das halt ganz unterschiedlich ausschauen und kann auch ganz unterschiedlich in der Schwere der Beeinträchtigung der Patienten sein. Das ist eine auf jeden Fall schwere Beeinträchtigung, das sind sogenannte mature Katarakte, also da geht kaum bis gar kein Licht mehr durch. Das sind wirklich die Endstufen, wenn man so will. Da rechts unten eine sogenannte morganische Katarakt, da haben sich Teile der Linse schon verflüssigt und der Linsenkern ist nach unten abgesunken. Diese Katarakte, das ist eben was man jetzt in der Folge von Corona wieder ein bisschen häufiger gesehen hat, dadurch, dass eben, wie schon vorher gesagt, Operationen halt verschleppt wurden, beziehungsweise Leute sich nicht getraut haben oder das nicht möglich war. Ganz kurz zur Geschichte der Grauen Star-Operation. Die wurde als Starstich schon im Codex Hammurabi erwähnt, so um 1700 vor Christus. Starstich funktioniert so, dass man mit einem scharfen Instrument oder mit einer Nadel von außen einfach ins Auge hineinsticht und das so lange herumvorwirkt, bis die Zonulafasern alle abgerissen sind und die Linse aus der optischen Achse weggedrückt ist. Das geht natürlich einher mit horrenden Komplikationsraten und hat sicherlich nicht selten zum Verlust des Auges geführt. Dann vor fast 300 Jahren hat ein Herr Semmelschaab das erste Mal eine Linsenextraktion durchgeführt. Da wird über einen Schnitt die komplette Linse entfernt, wie da in dem Beispielbild A. Oder dann später hat sich das ein bisschen verfeinert, dass nur der Kern der Linse entfernt wird über einen Schnitt. Das war dann so für die nächsten 200 Jahre ungefähr die gängige Methode der Kataraktoperation. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich ein Engländer, der Sir Ridley, Gedanken gemacht über Intraokularlinsen, künstliche. Dem ist nämlich aufgefallen, dass Flugzeugbesatzungen aus dem Zweiten Weltkrieg teilweise Splitter von ihren Cockpitkanzeln im Auge hatten und das aber gut toleriert haben, ohne irgendwelche Entzündungsreaktionen und Abstoßungsreaktionen. Und diese Cockpitkanzeln waren gefertigt aus Polymethylmetacrylat. Das ist besser bekannt unter dem Markennamen Plexiglas. Und ja, so hat er dann eben auch die erste künstliche Linse, die in ein Auge eingepflanzt wurde, aus dem hergestellt. Ende der 1960er Jahre kam dann die Phacoemulsifikation auf. Das ist jetzt heute die eigentlich Standardmethode, wo mit einer Ultraschallsonde im Auge die Linse zerkleinert und dann gleich entfernt wird. Und 1980 kam die erste faltbare Linse auf den Markt. Ganz kurz nur, wie überlegen wir uns, welche Linsen Patienten dann eingesetzt bekommen sollen bei der Operation. Das basiert auf so einer Untersuchung, auf einer sogenannten Biometrie. Das sind mehrere kurze, also nur sehr kurz dauernde Messungen, kontaktlos, die durchgeführt werden, wo im Wesentlichen die ganzen relevanten Parameter der Augen des Patienten vermessen werden. Und mit Hilfe von bestimmten Berechnungsformeln schlägt dann der Apparat auf so einem Berechnungsblatt die entsprechenden Linsenstärken vor für ein bestimmtes Linsenmodell. Diese Berechnungsformeln sind gerade Gegenstand ganz intensiver Forschung, weil man natürlich so gut wie möglich vorhersagen können möchte, wie ein Auge sozusagen nach der Operation oder mit wie viel Dioptrien das dann dasteht, um die Patienten dann möglichst optimal versorgen zu können. Da gibt es jetzt im Überblick kurz so eine Operation gezeigt in ein paar Fotos. Beginnen tut die Phaco, indem er einen Schnitt durch die Hornhaut macht. Es wird dann mit einer Pinzette hier die Vorderfläche der Linse eröffnet. Dann, das sieht man leider hier auf dem Foto nicht so gut, da fehlt ein bisschen die Dynamik, wird die Linse im Kapselsack mobilisiert und dann, da haben wir vorher im Video ganz kurze Ausschnitte gesehen, wird schon der Linsenkern zerkleinert und entfernt. Hier ist der Linsenkern dann schon draußen, da wird dann noch der Rest vom Linsenkortex herausgesaugt und dann, wenn das alles weg ist, kommt auch schon die Linse ins Auge, entfaltet sich im Auge, dann kommt hinter der Pupille zum Liegen, deswegen werden diese Linsen als Hinterkammerlinsen bezeichnet, das ist die überwiegende Mehrheit der heute eingesetzten Linsen. Da ist noch einmal ein kurzer Vergleich zwischen prä- und postoperativem Zustand, also hier ist eine deutlich getrübte, natürliche Linse und da nach der Operation dann schon die klare Kunstlinse im Auge eingesetzt. Das ist jetzt eine multifokale Linse, das erkennt man an diesen konzentrischen Ringen. Man sieht da auch eine Achsmarkierung, das heißt, das ist eine Linse, die einen sogenannten Torus hat, also mit der ein Astigmatismus, eine Hornhautverkrümmung auch mit korrigiert wird. Das bringt mich auch schon zu dem Thema der optischen Eigenschaften von diesen Linsenimplantaten. Die simpelste und unkomplizierteste Form ist die Monofokallinse, die das scharfe Sehen in eine Distanz ermöglicht. In der Zwischenzeit sind auch multifokale Linsen auf den Markt gekommen, die eben in mehrere Distanzen ein gutes Sehen ohne Brille ermöglichen. Da ist aber ein ganz wichtiger Faktor, das muss man dazu sagen, da spielt das Hirn ganz kräftig mit, da kommt es zu Neuroadaptationsvorgängen, die über mehrere Monate anhalten können. Ein relativ neuer Spieler auf diesem Feld sind die sogenannten EDOF-Linsen. EDOF steht für Extended Depth of Focus. Und die Idee dabei ist, dass diese Linsen in die Distanz, in die Ferne ein gutes Sehen ermöglichen sollen, aber auch im Intermediärbereich ohne Brillen ein Lesen erlauben. Das sind so klassische Beispiele, wären da das Armaturenbrett im Auto oder der Computerbildschirm. Um länger wirklich Bücher zu lesen, muss man sich dann schon eine Lesebrille dazu aufsetzen. Und alle diese Linsen kann man auch eben mit einem torischen oder mit einem Torus kombinieren, um eben Hornhaut Verkrümmungen, Astigmatismen auszugleichen. Da ein kurzer Ausblick, auch das ist ein sehr forschungsintensives Feld, da ist die Industrie sehr interessiert, weil, wie wir ganz am Anfang gehört haben, das ist natürlich auch ein sehr großer Markt. Was könnte uns da bevorstehen? Einerseits lichtadjustierbare Linsen, das sind Linsen, die man ohne Dioptrien sozusagen ins Auge einsetzt und dann nach einer Woche ungefähr die benötigte Stärke von außen mit UV-Licht sozusagen einbrennt in die Linsen. Das wird auch schon gemacht, ist recht vielversprechend. Akkommodierende Linsen, schauen wir mal, wo das hinführt. Gibt es auch schon Versuche damit, aber ja, sind Versuche. Und eher aus dem Bereich noch der Ideen, aber natürlich interessant wäre es, ob man den Linsenstoffwechsel vielleicht schon pharmakologisch beeinflussen kann und so eine Kataraktentstehung verzögern oder vielleicht sogar verhindern. Aber auch das ist noch sehr im Bereich der Ideen. Ganz kurz zu unerwünschten optischen Eigenschaften von solchen Linsen. Ganz grundsätzlich, man kann die Physik nicht völlig übers Ohr hauen. Die beste Linse ist die, die wir mit 25 Jahren im Auge hatten. Das haben die meisten von uns leider schon hinter uns. Also es gibt immer zumindest kleine Nachteile. Die können sich äußern zum Beispiel als vermindertes Kontrastsehen oder Blendungserscheinungen, treten auch relativ häufig auf. Da habe ich Ihnen beispielhaft so verschiedene mitgebracht, wie man die dann bezeichnen kann oder wie die ausschauen können. Das ist so ein Beispiel aus einem Rückmeldungsprogramm von Patienten, wo Patienten an dieser Straßenszene einfach einstellen können, wie sie diese Lichter, diese Lichtquellen wahrnehmen, und das kann man dann auch einteilen in verschiedene Schweregrade. Ganz wichtig ist deswegen wirklich eine individuelle Beratung für die Bedürfnisse der Patienten und auch eine Expertise bei dem Zentrum, das das durchführt, ist halt auch wirklich wichtig. Das ist nur ein kurzer Überblick. Noch einmal habe ich ein paar Fotos zusammengesucht, wie solche Intraokularlinsen ausschauen können. Das ist eine Originalgröße auf einem Finger, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, wie diese einfach aussehen. Und ein paar Worte noch zur Nachsorge nach der grauen Star-Operation. Wir verordnen unseren Patienten eine Tropftherapie für 3 Wochen postoperativ. Einerseits bestehend aus einem NSAR, das sind die Yellox-Augentropfen, und zusätzlich ein befeuchtendes Pflegegel einfach für die Oberfläche der Hornhaut. Das Sikasan-Gel verwenden wir da. Wir empfehlen dringend eine Kontrolle beim niedergelassenen Augenarzt oder bei der Augenärztin innerhalb von 3 Tagen nach der Operation. Und ganz, ganz wichtig, das impfen wir unseren Patienten wirklich ein, wenn es zu irgendeiner Verschlechterung kommt, vor allem in den ersten paar Tagen nach der Operation, dann sofort entweder bei uns oder am Wochenende halt in der nächstgelegenen Augenambulanz vorstellen und lieber einmal zu viel anschauen lassen als einmal zu wenig. Ja, vielen Dank, das war es von meiner Seite. Falls es noch Fragen gibt, stehe ich gerne natürlich zur Verfügung.